Ich lese uns aus dem Brief an die Philipper, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Eure Einstellung soll so sein wie die in Christus Jesus. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt.
Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, da habe ich für meine Kinder mit diesem Werkzeug hier ein großes Klettergerüst im Garten gebaut. Es gab zwei gewaltige Baumstämme, die bei diesem Projekt zusammengeschraubt werden mussten. Es gab eine riesenlange Schraube und eine fette Mutter. Ich habe jetzt hier eine kleine Ausgabe mitgebracht von meinem Werkzeug, das ich damals hatte. Also habe ich diese Baumstämme mit diesem Werkzeug zusammengeschraubt und dann irgendwann gemerkt, na, es braucht noch ein bisschen, weitergeschraubt, kam immer näher zusammen, weitergeschraubt und dann kamen die irgendwann auf Spack. Und dann ging es richtig an die Arbeit. Jetzt musste ich richtig arbeiten, damit diese Baumstämme miteinander verschmilzen quasi. Und als ich merkte, es geht irgendwie nicht mehr weiter, die Kraft, die reicht mir nicht mehr, da habe ich mich mit aller Wucht so quasi gegen diesen Stamm gestemmt und gezogen, was das Zeug hielt. Und als ich so zog, da habe ich mich so gefragt, in meinem Gedanken in dieser Arbeit, wäre es nicht klüger, dieses Werkzeug von mir wegzudrücken? Denn was würde passieren, wenn ich von dieser Schraube abrutschen würde? Wer kennt Murphys Gesetz? Ein paar von euch, genau. Was schiefgehen kann, das geht auch schief. Und ich rutschte natürlich ab von diesem Baumstamm und ich sehe dann quasi alles noch in Zeitlupe, wie dieses Werkzeug da mit Lichtgeschwindigkeit auf mich zurast und ich kann es nicht mehr stoppen. Es sei denn, irgendwie auf unerklärliche Weise würde von außen eine Hand eingreifen und diese Situation retten. Und was soll ich sagen? Diese Hand hat nicht eingegriffen. Stattdessen donnert dieses Werkzeug mit voller Wucht auf mein Gesicht, verfehlt knapp meine Zähne und ich finde mich ein paar Momente in Bewusstlosigkeit auf dem Boden der Tatsachen wieder. Aber ich bin dankbar, dass ich nur mit einer Platzwunde davongekommen bin. Aber so ist das im Leben manchmal. Ihr kennt eure eigenen Geschichten. Wir alle haben diese Geschichten, dass Dinge passieren, jedem von uns. Und manchmal wünschen wir uns, dass irgendwie eine Hand von außen in unser Leben eingreift. Denn oft scheinen die Dinge in unserem Leben, als wären sie unaufhaltsam. In der Philosophie nennt man das einen Determinismus. Also dahinter steht die Vorstellung, dass alles auf dieser Welt irgendwie miteinander verknüpft ist und zusammenhängt. Also eine komplizierte Verkettung von unendlichen Kausalitäten. Also ein Ereignis löst viele andere Ereignisse aus, die jeweils wieder andere Ereignisse auslösen, die jeweils wieder andere Ereignisse auslösen und so weiter und so fort. So funktioniert Evolution. Alles ist angetrieben von etwas anderem. Und über Milliarden von Jahren entwickeln sich verschiedenste Ereignisse und es ist nicht zu stoppen. Bis eines Tages dieses Universum zugrunde gehen wird. Also Astrophysiker haben ausgerechnet, sofern man das rechnen kann, ich bin mir nicht sicher, wie akkurat das ist, aber man geht davon aus, dass in circa 10 Milliarden Jahren unser Sonnensystem erlöschen wird. Und dann viele Billionen Jahre später wird sogar das ganze Universum in einem Big Freeze, so nennt man das, erstarren. Und nichts kann es stoppen. Es sei denn, jemand von außen greift in die Situation ein. Und ihr Lieben, darum sitzen wir heute hier, denn wir feiern genau das am Ostern, am Ostersonntag. Wir feiern, dass Gott eingegriffen hat. Wir feiern, dass Gott etwas völlig Neues gemacht hat. Eigentlich, so sagt man oder so sagen Philosophen, passiert in der Geschichte der Welt nichts Neues. Der Autor Mark Twain sagte mal, Geschichte wiederholt sich zwar, aber sie reimt sich nicht. Also es gibt nicht wirklich grundsätzlich Neues, denn alles, was Menschen erfinden oder erschaffen oder bauen, das hat es in irgendeiner Art und Weise oder Form schon immer mal gegeben. Denn jeder Stoff, jede Materie stammt ja von irgendeiner anderen Materie und wird nur verändert, neu angeordnet, aber sie ist nicht grundsätzlich neu. Der Prediger im Alten Testament in der Bibel, der greift diesen Gedanken auf und schreibt das so in Prediger 1, Vers 9. Was gewesen ist, das wird wieder sein. Und was geschehen ist, das wird wieder geschehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wirklich grundsätzlich neu, also so richtig neu, wie der Name das sagt, das kann also nur das sein, was vorher nicht unter unserer Sonne war. Also das, was von außen in unsere Realität hineinkommt. Denn das wäre wirklich etwas völlig Neuartiges. Und genau das macht Gott. Er steht außerhalb von Raum, Zeit und Materie. Mit anderen Worten, er ist nicht von unter unserer Sonne. Aber an Ostern greift Gott in unsere Geschichte ein. Er kommt unter unsere Sonne. Und das ist völlig neu. Das gab es noch nie. Paulus schreibt das so, und wir haben das gerade im Predigttext aus Philippa ja schon gelesen. Philippa 2, 6 bis 7. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Also Gott wird Teil unserer Realität. Er wird Mensch. Jesus Christus. Und das Wir hören das und denken, ja, habe ich schon ein paar Mal gehört, kenne ich aus der Bibel, kenne ich aus dem Gottesdienst, wie auch immer. Aber als Paulus das schreibt, da war das ein radikal neuer Gedanke, der völlig unvorstellbar war. Die Menschen an der Antike hatten kein Problem damit, dass ein Mensch irgendwie etwas Göttliches an sich haben könnte. Also der gesamte Kaiserkult der Antike, der basiert ja auf diesen Gedanken, der baut darauf auf. Man musste nur reich genug und mächtig genug und vor allem grausam genug sein, um etwas Göttliches an sich zu haben. Was aber unvorstellbar war, das war, dass ein Gott Mensch wurde. Es gab keine Konzepte dafür, keine Kategorien, das gab es noch nicht. Die mächtigen Götter waren immer unerreichbar fern für die Menschen. Und das war auch gut so. Der Historiker Tom Holland schreibt in seinem Buch Herrschaft, dass die Menschen in der Antike früher ihren Göttern lieber nicht begegnet wollten oder nicht begegnen wären. Denn Götter waren schrecklich, Götter waren egoistisch, Götter waren grausam. Genau das machte sie ja zu Göttern aus. Und jetzt schreibt Paulus über einen Gott, der ganz anders war, der gar nicht in dieses Weltbild passte. Jesus Christus legt seine Macht ab und wurde verwundbar. Philipper 2, Vers 8. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Also für die Griechen und für die Römer in der Antike war das absolut absurd. Mit diesem Gottesbild konnten sie einfach nichts anfangen. Ein Gott, der so schwach war, der konnte gar kein Gott sein. Denn in ihrer Welt zählte nur das Recht des Stärkeren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist doch irgendwie bis heute so, oder? Geschichte wird immer von Siegern geschrieben, sagt man. Der deutsche Philosoph Friedrich Engels fasst das so zusammen. Ohne Gewalt und eherne Rücksichtslosigkeit wird nichts durchgesetzt in der Geschichte. Denn so läuft das Leben. Das ist die Realität. So funktioniert das Leben. Wer Erfolg haben will, der braucht Ellbogen. Wer es zu etwas bringen will, der muss sich durchsetzen. Und deswegen kämpfen Menschen schon immer, seitdem es sie gibt, um Ansehen, Reichtum und Freiheit. Und wenn wir etwas erkämpft haben, lass uns doch mal ehrlich sein, dann wollen wir das doch eigentlich nicht mehr hergeben, oder? Im Gegenteil. Wir wollen es schützen. Wir wollen es verteidigen unseren Wohlstand, unsere Freiheit, unsere Rechte. Und genau das ist ja der Grundnährboden für all diese Probleme auf dieser Welt. Unsere Beziehungsprobleme, unsere Konflikte stammen genau daher, denn jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, will Recht behalten. Darum sind ethische oder moralische Debatten so brisant, denn wehe dem, der meine Autonomie in Frage stellt. Selbst der politische Populismus und der Rechtsextremismus liegen hier begründet. Denn wir müssen doch das verteidigen, was uns gehört, oder? Wie schnell fühlen wir uns in unserem Stolz verletzt oder nicht wertgeschätzt oder haben die Angst, irgendetwas zu verlieren? Und dann kommt Karfreitag. Und wir sehen einen Gott, der genau das Gegenteil tut. Keine Verteidigung, kein Selbstschutz. Stattdessen legt er alles hin. Seine Macht, seine Autonomie, sogar sein Leben. Und auch wenn das nach einer kompletten Niederlage aussieht, ist das keine Niederlage. Im Gegenteil, das ist ein Sieg. Denn in dem Moment, wo Christus alles aufgibt, greift Gott ein. Und es passiert etwas, was noch nie vorher da war. Die Auferstehung von Jesus Christus. Denn auch das ist völlig neu. Also dass Tote wieder lebendig werden, das an sich ist jetzt nichts Neues. Also selbst in der Medizin heute, und ich weiß, unter uns gibt es ja ein paar Mediziner, auch in der Medizin heute gibt es Dinge, die passieren, die kann man gar nicht ganz erklären. Es gibt Spontanheilungen oder vielleicht sogar das ein oder andere Wunder, das aktuell zumindest noch unerklärlich ist. Und auch in der Bibel gibt es Berichte von Toten, die wieder lebendig wurden. Aber die Auferstehung von Christus, das ist etwas Neues. Denn all die anderen Leute, die in der Bibel vielleicht aus dem Tod wieder zum Leben kamen, die sind ja doch irgendwann wieder gestorben. Aber nicht Christus. Als er auferstand, da bekam er einen neuen Körper. Und er lebt für immer. Als König aller Könige. Paulus schreibt das so in Philipper 2, Vers 9, den nächsten Vers. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Also weil Jesus Christus im Vertrauen und im Gehorsam zum Vater alles hinlegte, hat er alles gewonnen. Und die Auferstehung, das ist der Beweis. Wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre er auch nicht Gottes Sohn gewesen, sondern nur ein netter Mensch. Ein Unschuldiger, der hingerichtet wurde, wie viele andere Unschuldige im Laufe der Geschichte. Aber das hätte bedeutet, dass Gott uns auch nie wirklich nahe gekommen wäre. Aber dann gäbe es auch nichts wirklich Neues unter der Sonne. Alles im Leben wäre weiterhin angetrieben durch endlose Kausalketten. Und alles würde irgendwie und irgendwann auf diese ultimative Grenze zulaufen, auf den Tod. Und nichts könnte das stoppen. Dann wäre alles sinnlos. Liebe, Leid, Trauer, alles nur chemische Prozesse, mehr nicht. Vor diesem Hintergrund schreibt der Philosoph Schopenhauer, es ist sinnlos, dass wir geboren sind, es ist sinnlos, dass wir sterben. Aber ihr Lieben, Gott sei Dank ist es so nicht. Gott überlässt diese Welt nicht dem Tod und der Sinnlosigkeit. Dein Leben und mein Leben ist nicht gelenkt von Kausalketten und auch nicht vom Zufall. Nein, Gott greift ein. Das zeigt er in der Auferstehung. Und durch die Auferstehung zeigt er der ganzen Welt, Jesus ist wirklich der, der behauptete zu sein. Er hatte Recht und ihr hattet Unrecht. Und als Beweis dafür greift Gott in den Tod und Jesus Christus steht zu neuem Leben auf, als König aller Könige. Und deswegen ist die Auferstehung auch das Kernelement von Ostern. Ich weiß, wir im Westen oder in der westlichen Kirche, wir haben oft den Karfreitag im Fokus. Und natürlich gehören Leben, Tod und Auferstehung von Jesus zusammen. Aber es ist die Auferstehung, die unseren Glauben begründet. Für das Leben und für den Tod von Jesus braucht es ja auch nicht viel Glauben. Also ganz ehrlich, macht die Recherche selber. Aber kein ernstzunehmender Wissenschaftler hat je bezweifelt, dass ein Mann namens Jesus lebte und dass er starb. Selbst Richard Dawkins nicht, der berühmte Atheist, er schreibt in seinem Zitat: Ich bin Atheist, aber ich habe den größten Respekt für Jesus. Er war ein brillanter Ethiker und ein Vorbild für Nächstenliebe und Mitgefühl. Aber die Auferstehung von Jesus, das ist anders. Das ist so anders, so neu, dass es für fast alle unvorstellbar ist. Und nicht erst seit heute. Das war schon immer so. Wir denken oft früher so, da waren die Leute alle ein bisschen einfacher im Kopf. Die haben das einfach so geglaubt. Aber nein, die Auferstehung war schon immer Grund für Zweifel. Schon vor 2000 Jahren wurde Paulus damit konfrontiert in der modernen Stadt Korinth. Eine sehr progressive, sehr weltoffene Stadt. Und da gab es eine wachsende, lebendige Gemeinde, aber die Christen dort zweifelten an der Auferstehung. Und um sie zu überzeugen, nennt ihnen Paulus ein paar starke Fakten. Wir denken ja oft, Glaube hat nichts mit Fakten zu tun, ne? Also Glaube nach unserer Definition ist ja oft, wenn man etwas nicht weiß. Aber christlicher Glaube ist anders. Nein, christlicher Glaube basiert auch auf Fakten. Und die gibt ihnen Paulus, diesen Korinthern, und schreibt ihnen das hier. 1. Korinther 15, 4 bis 8. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Erst dem Petrus erschien, dann dem Kreis der 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zu allerletzt erschien er auch mir. Also Paulus schreibt den Korinthern hier in einem Brief und sagt mit anderen Worten: Leute, es gibt doch Beweise für seine Auferstehung. Warum zweifelt ihr daran? Wir haben doch Augenzeugen. Ich habe Jesus gesehen. Ich, Paulus. Wie sonst erklärt ihr euch denn, dass aus einem Christenmörder ein Gemeindegründer geworden ist? Das kann man doch gar nicht anders erklären. Petrus hat ihn gesehen. Wie sonst sollte der feige Petrus plötzlich so mutig werden? Die anderen Jünger haben ihn gesehen. Frag doch mal den Thomas, warum er keine Zweifel mehr hatte. Oder frag doch die anderen 500 Zeugen, die ihn auch gesehen haben. Und gerade diese Fülle von Zeugen, von Augenzeugen, wisst ihr was, die sind auch für uns relevant. Auch 2000 Jahre später. Vor allem für uns Deutsche. Denn wenn wir Deutsche eine Sache aus unserem Lieblingskrimi, dem Tatort, gelernt haben, dann doch wohl das hier, dass es letztlich nie gelingt, wenn sich Zeugen für eine Falschaussage absprechen. Und wenn das schon für 2 oder 3 Zeugen unmöglich ist, wie schwieriger ist das für mehr als 500? Und außerdem hatten diese Augenzeugen ja gar keinen Vorteil. Im Gegenteil, sie wurden alle verlacht, verspottet und ermordet. Fast jeder Jünger starb einen gewaltsamen Tod. Es gab keinen Vorteil. Aber das stärkste Argument, die stärksten Augenzeugen, die Paulus hier eben nicht erwähnt, beziehungsweise die stärksten Augenzeugen sind die, die Paulus hier an dieser Stelle nicht erwähnt. Denn wem begegnet denn der auferstandene Jesus zuallererst? Den Frauen. Und die frühen Christen haben sich unfassbar darüber geärgert, dass Gott das zugelassen hat. Dass Jesus zuerst den Frauen begegnet ist. Denn so blöd das heute klingt, aber in der Antike galt das Wort von Frauen nichts. Niemand glaubte Frauen. Deswegen erwähnt Paulus sie auch nicht hier bei den Korinthern, denn damit würde seine ganze Beweisführung auf wackeligen Beinen stehen. Aber für uns heute sind gerade die Frauen das stärkste Argument für die Auferstehung. Denn wenn damals irgendjemand die Auferstehung hätte erfinden wollen, dann hätte er sich gewiss andere Zeugen ausgedacht. Angesehene Männer, wie den gelehrten Nikodemus oder vielleicht den reichen Thomas von Arimathea. Aber warum? Um alles in der Welt erwähnen alle 4 Evangelisten in den 4 Evangelien die Frauen als erste Zeuginnen. Es kann nur einen Grund dafür geben, weil es die bittere Wahrheit war. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ihr Lieben, liebe Paulusgemeinde, das ändert alles. Denn das bedeutet, dass er dann wirklich Gottes Sohn war. Und das bedeutet, dass er wirklich alle Schuld getragen hat. Alle Schuld. Er hat die Verantwortung übernommen für alle Sünde, für alle Trauer, für jedes Leid. Er hat es getragen und wir, du und ich und diese ganze Welt muss es nicht mehr tragen. Wir sind frei. Wir sind befreit von jeder Schuld, weil er sie beseitigt hat und weil der Vater das mit der Auferstehung bestätigt hat. Und ihr Lieben, das ist so neu, das verändert alles. Wirklich alles. Denn wen können wir jetzt zur Verantwortung ziehen? Wen können wir jetzt zur Verantwortung ziehen für all die Ungerechtigkeit und für all die schlimmen Verbrechen auf dieser Welt? Denn Christus sagt, ich bin schuld. Wen ziehen wir jetzt noch zur Rechenschaft für den Krieg in der Ukraine? Wen ziehen wir zur Rechenschaft für den Terror in Israel? Wen ziehen wir zur Rechenschaft für die Gewalt auf Haiti? Für all das Menschenverachtende, was Jahrtausende lang auf dieser Welt passiert, wenn Christus sagt, nehmt mich. Wer bezahlt für den Klimawandel? Wer bezahlt für die Hungersnöte? Wer bezahlt für all die ausbeuterischen Systeme, für die Armut, für die Krankheit, für all das Gewaltsame? Denn Christus sagt, ich bezahle. Das ist so neu, das passt nicht in unser Weltbild. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, manchmal passt uns das auch nicht. Denn wen können wir jetzt noch die Schuld in die Schuhe schieben, wenn Jesus nicht den Schuh angezogen hat? Die Auferstehung von Christus ist der Beweis, er hat alles getragen, alles. Es bleibt nichts mehr übrig. Sogar die Schuld in meinem Leben und in deinem Leben. Jede Sehnsucht nach Rache, jeden Hass, jeden Selbsthass, jeden Zweifel, jedes falsche Wort, das du zu deiner Familie gesagt hast oder zu deinen Lieben, jedes falsche Wort, das wir zu anderen gesagt haben, jede verschwendete Zeit, jedes Bild, das ich nicht hätte sehen sollen, jeden Film, den wir nicht hätten anschauen sollen, jeder Gedanke, jeden Neid, jede Wut, jedes Versagen, das ist alles getragen. Und all das, was uns angetan wurde, da, wo euch jemand betrogen hat, belogen hat, verletzt hat, hintergangen hat, es ist bezahlt. Und jetzt ist der Weg frei. Das ist echte Freiheit, die hier vor uns liegt. Denn etwas Neues entsteht. Das ist das neue Leben. Ein Leben in Freiheit, zu dem Gott uns einlädt. Deswegen schreibt Paulus vor dieser Bibelstelle, die wir heute als Predigttext gelesen haben, ganz zu Anfang in Vers 5, eure Einstellung soll so sein wie die in Christus. Und dann folgt all das, der sich erniedrigt hat, der sich abhängig gemacht hat, der sich hingegeben hat. Und Paulus sagt hier, so wie Jesus, so auch ihr. Das ist ein neues Leben. Wer so lebt, der lebt anders, als es das jemals gab. Das passt nicht in unsere Welt. Und Gott möchte uns in dieses neue Leben mit hineinnehmen, damit wir genauso abhängig werden von Gott wie sein Sohn. Damit wir den Vater genauso vertrauen wie sein Sohn. Sein Tod soll unser Tod werden. Sein Sterben wird unser Sterben. Damit seine Auferstehung unsere Auferstehung wird. Gott will in unser Leben eingreifen. Aber nicht, damit er uns mehr liebt. Nein, sondern weil er uns liebt. Ihr Lieben, wir können nichts machen. Nichts, damit uns Gott mehr liebt. Und wir können nichts machen, damit er uns weniger liebt. Gott liebt uns nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Jesus Christus, er hat alles getragen, was nötig war. Er hat es vollbracht. Und der Vater hat Augen nur für einen, für seinen Sohn, Jesus Christus. Denn er allein ist würdig. Er allein, keiner von uns. Und wie könnten wir ihm dann, wenn er der König aller Könige, der einzig alleine Würdige ist, wie könnten wir ihm dann nicht alles hinlegen? Wie könnten wir ihm dann nicht unser ganzes Leben offenbaren und uns völlig erniedrigen und dem Vater ausliefern? Denn, so schreibt es Paulus dann in den letzten beiden Versen in Philipper 10, Vers 11, denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Amen.